Lass uns nochmal klatschen für die Zuschauer heute Morgen. Amen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, bin begeistert. Amen. Halleluja. Okay, ich fange mal mit einer Bibelstelle an, und zwar Römer Kapitel 8, Vers 28. Zum Einstieg, nur zum Warmmachen. Und zwar steht da, die Leiden der Jetztzeit sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Okay, wenn du jetzt irgendwie leidest, dann soll an dir Herrlichkeit geoffenbart werden, und die Herrlichkeit soll so gut sein, dass du das Leiden völlig vergisst. Ist es gut oder ist es gut? Amen. Okay, meine Botschaft heißt heute, Gott liebt Esel. Gott liebt Esel. Denn ich habe es auf dem Herzen, ich habe den Eindruck, der Herr sagt zu mir, sprich zu Leuten, die sich manchmal oft eigentlich dauernd wie Esel vorkommen. Wie Esel. Sind nicht blond oder rot oder weiß oder schwarz wie Pferde. Sehen auch nicht aus wie Rennpferde, sondern sie sind eher grau, ja. Und zum Lastentragen sind sie gut genug, aber Respekt kannst du vergessen. Außerdem sind sie, wenn sie reden, irgendwie nicht wirklich wortgewandt. Esel haben nur zwei Silben, I und A. Und mit manchen Leuten, wenn du sprichst, sie sind wirklich so, da kommt immer dasselbe raus. Aber immerhin, sie sind zuverlässig und so. Also, und vielleicht ist es ja auch so, ja, wenn du manche Entscheidungen, die du getroffen hast, anschaust, denkst du dir, oh Mann. Und morgens, wenn du vorm Spiegel stehst, schaust du dich an und denkst dir, du Esel. Und manchmal ist es sogar nicht wirklich gerechtfertigt. Na, ich denke an die Situation von jemandem, den hat der Chef angeheuert, und er ist also jetzt der neue Mitarbeiter. Ganz wunderbar. Er steigt aus dem Bus aus, der Chef fährt vorbei und er dürfte in den 500er Mercedes vom Chef steigen. Der Chef fährt ihn in die Firma und er lobt ihn und er lächelt ihn an und er ist also total begeistert, der Chef, von diesem neuen Mitarbeiter. Und zum Schluss steigen sie also aus, der Chef lässt ihn vom Firmengebäude aussteigen und er selber kommt dann mit der Boss, ja, und lässt den Chauffeur parken. Dann gehen sie miteinander hinein in die Hallen der Firma und die Belegschaft steht da und sie klatscht, nicht für den Chef, sondern für den neuen Mitarbeiter, also für dich jetzt in dem Fall. Das ist alles wunderbar und die sind total begeistert von dir, alle lächeln sie dich an, sogar die flotte Tipse. Und dann ist aber so, dass du tust, wofür du angeheuert worden bist. Du magst es auch gut. Ja, du bist belastbar und du weißt, was du tust und alles. Aber irgendwie kühlt das Ganze im Laufe des Tages ab. Irgendwie sehen die plötzlich nicht mehr so viel in dir. Irgendwie verraucht dir unter den Fingern und du weißt nicht genau, warum jetzt. Du hast nichts falsch gemacht, du hast genau gemacht, was du tun solltest. Aber irgendwie bist du nicht mehr so beliebt wie jetzt um 8 Uhr morgens, als du mit dem Chef rein bist. Und am Abend des Tages, da beachten sie dich kaum mehr. Da gehst du raus und der Chef, brumm, der fährt an dir vorbei mit seinem 500er Mercedes. Und er fährt dich nicht zur Bushaltestelle zurück. Und du denkst dir, hey, was habe ich falsch gemacht? Ich komme hier vor wie ein Esel. Ja, weißt du, wer sich auch mal wie ein Esel vorgekommen ist? Wer eigentlich genau genommen, ja, sogar Gottes ultimativer Packesel war? Jesus selber. Ne? Jesus, als er in Jerusalem eingezogen ist, ist ja auch begeistert empfangen worden. Erinnert ihr euch? Na, am Palmsonntag, da ist Jesus hingezogen auf Jerusalem hin. Alle waren begeistert, weil sie von ihm gehört haben, er hat Lazarus aus dem Grab gerufen. Der hat's drauf, der ist kompetent, der ist der Messias, der ist der Prophet, der kommen soll. Der ist der König Israels. Yeah! Sie haben begeistert gejubelt, haben ein Spalier gemacht, haben ihn auf einen Esel gesetzt, um den wird's nachher noch gehen, und haben ihn beklatscht und bejubelt. Und Jesus, der lässt es also tatsächlich auch passieren. Er erfüllt Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Siehe, o Tochter Israel, du Tochter Zion, dein König, der kommt sanftmütig und demütig auf einem Esel. Steht da, ist geweissagt, kannst du nachlesen. Und genau das erfüllt sich jetzt, das passiert. Die Leute sind so begeistert, die legen ihre Klamotten, also ihre Jacke, ihr Jackett, ja, auf den Rücken des Esels. Jesus setzt sich drauf und dann haben sie Palmzweige in der Hand, die legen sie vorhin quasi als roten Teppich hin. Da ist eine Konfetti-Parade, die jetzt da stattfindet. Er wird total begeistert empfangen. Die ganze Stadt läuft zusammen. Wer ist das? Ja, das ist Jesus. Jesus, ja, der Jesus von Nazareth, der Prophet, ihr wisst schon, der den Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Ach, der. Und dann klatschen die auch mit. Und jetzt denken natürlich alle, dass er der König Israels ist, der die Römer aus dem Land schmeißt. Denn das ist ja auch geweissagt, ja, dass also der Messias der König wird an Davids Stadt und dass dann Israel beginnt, über die ganze Welt zu herrschen, mehr oder weniger. Und das erwarten sie jetzt also, dass er an der Kreuzung unten in der Stadt abbiegt auf die Burg Antonia und nicht in Richtung Tempel. Denn auf der Burg Antonia, da ist der Pilatus und diese ganzen Leute und die kann man ja jetzt irgendwie rausschmeißen. Einer, der Tote auferwecken kann, der kann auch Römer aus dem Land schmeißen. Aber Jesus, wisst ihr, Jesus tut nicht, was die Leute wollen, sondern er tut das, was er will und vor allem, was Gott will. Jesus war nicht von der guten Laune und von der Meinung und von dem Wohlwollen der Menschen abhängig. Er hat sich von den Leuten nicht abhängig gemacht. Schon wenn du darauf Wert legst, dass alle gut von dir denken und dich alle leiden können, dann musst du dich immer so verstellen, dass du immer so rüberkommst, dass die dich halt leiden können. Du begibst dich quasi in denen ihre Hand. Das hat Jesus nie gemacht. Er hat sich nur in die Hand von einem begeben, nämlich in die Hand Gottes. Er wollte einem gefallen. Einem. Jetzt frage ich, wem willst du gefallen? Auf jeden Fall reitet Jesus jetzt auf dem Esel unter dem Gejubel der Menge ein, ja, nach Jerusalem, und er biegt aber nicht auf die Burg Antonia ab, sondern er biegt in Richtung Tempel ab. Was will der jetzt im Tempel? Der soll jetzt bitte Politik machen und hier nicht religiös anfangen. Was soll denn das? Und dann geht er in den Tempel hinein und dort macht er dann eine Geißel und er treibt nicht die Römer aus der Burg Antonia, sondern er treibt die Händler aus dem Tempel. Also in anderen Worten, der macht hier keine politische Säuberung, sondern der schaut drauf, dass das Herz der Menschen sauber wird. Dass sie sich ihre Gier und ihren Geiz und so weiter und ihre Habsucht vergeben lassen von Gott. Und mit Gott ins Reine kommen. Denn wenn du im Reinen bist mit Gott, schau, dann ist das Gute, was nachfolgt, einfach das, was nachfolgt. Jesus sagt an einer anderen Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wenn du in Ruhe, Frieden und Harmonie leben willst mit Gott, dann musst du dich um einen guten Ruf bei Gott kümmern. Amen. So, die machen das. Macht also. Er macht eine Geißel und dann haut er drauf, ja, und schmeißt die Wechsler aus dem Tempel und die Händler aus dem Tempel. Er treibt das ganze Vieh da raus und er sagt, hey, hallo. Das ist hier kein Arbeitsamt, kein Business-Umschlagplatz. Wir kommen hier nicht in den Tempel, um Geschäfte zu machen, sondern wir kommen, um Gott anzubeten. Wir kommen auch nicht, um Politik zu machen, sondern wir kommen, um Gott anzubeten, ganz genau. Und das gefällt den Leuten nicht. Die sind vollkommen ernüchtert. Und dann heilt Jesus die Lahmen und die Blinden. Und die Leute jubeln. Und wisst ihr, was die Pharisäer und die Leute, die da im Tempel sind, machen? Die kommen zu ihm und sagen nicht, oh, ist es aber schön, dass die Leute jetzt geheilt werden, sondern die sagen, Herr, verbiete deinen Jüngern, dass sie dich so bejubeln, als ob du der Messias wärst. Und Jesus sagte, Leute, wenn die schweigen, dann werden die Steine schreien. Jetzt ist die Zeit, ja. Und außerdem, ich bin der Messias. Und dann lässt er sein Auge schweifen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann muss er laufen. Er läuft jetzt zurück nach Bethanien, dort, wo er herkam. Sie haben ihn im 500er Mercedes in die Stadt gefahren, auf einem Esel. Aber die Beziehung ist dann so abgekühlt, dass er keinen Esel mehr bekommen hat am Ende des Tages. Er musste nach Bethanien laufen. Es steht da, lies es nach. Und er ließ sein Auge schweifen und er ging nach Bethanien hinaus. Also wenn du empfindest, ich racke mich hier ab, ich mache hier was zu tun ist und ich mag es richtig und ich mag es gut, ich habe Resultate und Ergebnisse und es wird nicht respektiert, willkommen im Club. Es ging schon ganz anderen so als wie dir, nämlich Jesus selber, Gott im Fleisch. Ist von seinen Leuten nicht wirklich anerkannt worden. Es ist sogar so, muss ich auch unbedingt dazu sagen, es ist sogar so, als er auf dem Esel kam und dann auf den Ölberg geritten ist, und dann ging es ja nach unten, wer war schon mal in Jerusalem, wer weiß das, geht es dann nach unten und dann bist du in der Stadt. Und als er auf dem Ölberg oben ankommt, fängt er plötzlich an zu wehklagen. Die ganze Gruppe verstummt, das ganze Volk und so weiter, die sind alle leise, denn jetzt wehklagt Jesus. Jesus weint zweimal in der Bibel. Einmal drückt er Tränen ab, das ist wegen des Unglaubens der Maria, als Lazarus gestorben ist. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und Jesus weinte, nicht aus Trauer, sondern weil er betrübt war über den Unglauben. Oh Mann. Aber jetzt weint er nicht solche Tränen, sondern jetzt wehklagt er, jetzt macht er ein Geschrei, wie die alten Propheten. Jerusalem, Jerusalem, wenn du wüsstest, was jetzt passiert. Dafür, dass du deine Heimsuchung nicht erkannt hast, dass du deinen Besuch Gottes aus der Höhe nicht erkannt hast, wird es jetzt so sein, dass die ganze Stadt untergehen wird. Weil du mich nicht akzeptierst, wird die ganze Stadt untergehen. Aber sie jubeln ihm doch zu. Ja, gut, pass auf. Sie jubeln ihm zu, solange er tut, was sie wollen. Aber wenn Jesus mal nicht tut, was du willst, jubelt sie ihm dann immer noch zu oder kühlt dann deine Beziehung zu ihm auch ab. Und dann stehst du da und sagst, ja, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Nee, sag mal, ob du einen guten Tag hast oder einen schlechten Tag hast, musst Gott immer noch loben und preisen und danken. Denn er hat eine Optik, die du nicht hast. Er sieht Sachen, die du nicht siehst. Sie haben gedacht, oh, der kommt jetzt und macht uns den König und dann führt er uns zur nationalen Größe und das wollen wir. Und Jesus hat sich gedacht, nee, nicht euer König ist euer Problem, sondern eure Sündennatur. Und Jesus ist gekommen, um die Sündennatur, das Böse im Menschen zu tragen, auf sich zu nehmen, als Gottes Packesel ans Kreuz zu tragen, dort, wo eigentlich du hingehörst, ja, für deine ganzen bösen Taten. Du sagst, oh, so schlimm sind die nicht. In Gottes Augen sind sie so schlimm. Er hat sich für dich an dieses Kreuz nageln lassen, er hat diese Last für dich getragen, vollkommen ohne Respekt. Er hat keinen Respekt von den Leuten bekommen. Ja, sie haben ihn ausgezogen, sie haben seine Klamotten unter sich geteilt, die Soldaten damals. Sie haben ihn gequält und dann haben sie ihn gekreuzigt. Aber es war alles in Gottes Plan. Was dort passiert ist, ist das, dass Jesus die Sünden der Menschheit, auch deine und meine, Halleluja, auf sich genommen hat. Als unser Packesel. Packesel sind sehr wichtig. Esel sind gut. Auch wenn sie keinen Respekt bekommen, einer respektiert sie. Nämlich der Herr, ja. Als Austausch, er nimmt deine Sünden, damit du seine Überwindernatur, seine göttliche Natur eingepflanzt bekommst. Das ist das große Geheimnis vom Christentum. Alle anderen sagen, du musst irgendwie dir durch gute Werke dir den Himmel verdienen. Und Gott sagt, kannst du überhaupt nicht, du bist vollkommen unfähig dazu. Aus einem Schwein wird kein Lamm. Ja? Du brauchst einen Naturwechsel, eine Änderung des Herzens. Und genau das hat Jesus gemacht. Wenn du an ihn glaubst, ändert sich dein Leben, ändert sich dein Wesen, dann bist du anders. Und dann folgt der Segen ganz automatisch nach. Und das ist gute Nachricht. Amen. Wenn du eine verantwortungsvolle Person bist und die Last trägst, aber nicht respektiert wirst, einer sieht dich trotzdem, das ist Gott. Und er wird dein Leiden kompensieren mit Herrlichkeit. Wir haben es gerade gelesen in Römer Kapitel 8, Vers 28. Die Leiden der Jetztzeit, die werden wir eines Tages für nichts achten, im Gegensatz zur Herrlichkeit, die wir bekommen. Und du musst nicht bis in die Ewigkeit warten, bis diese Herrlichkeit bei dir ankommt. Der Herr, der befördert dich jetzt schon, wenn er will. Aber lass mich jetzt ein wenig zu dem Esel kommen, den Jesus geritten hat. Denn Jesus ist ja auf dem Esel geritten. Stell dir vor, du bist ein junger Esel und du siehst, ja, während du aus dem Eselwohnzimmer rausschaust, Rennpferde vorbeigehen. Und du sagst zu deiner Mama, Mama, eines Tages bin ich auch ein Rennpferd. Das will ich mal werden, wenn ich groß bin. Und die Mama, die ist schlau genug, dass sie nichts sagt. Ne? Denn, weißt du, ein Esel ist ein Esel ist ein Esel. Und er ist nicht dasselbe wie ein Rennpferd. Sag mal jemand Amen. Pferde sind Fluchtwesen. Ne? Wenn es knallt, dann laufen die davon. Ein Esel ist da ganz anders. Wenn es knallt, bleibt er erst einmal stehen, auf allen Vieren. Und checkt ab, was hier Sache ist. Der läuft nicht sofort davon, im Gegenteil. Wisst ihr, dass Esel sogar zum Herdenschutz eingesetzt werden? Gegen Hunde, also im Orient, gegen wilde Hunde, gegen Wölfe und so. Die setzen Esel ein. Na, muss erst mal draufkommen. Esel sind außerdem ausdauernd, sie sind belastbar, die können am Tag 17 Kilometer laufen. Die brauchen wenig Wasser und sind viel intelligenter, als du gedacht hast. Aber ja gut, sie können sich nicht besonders gut ausdrücken. Wenn sie dir was mitteilen wollen, ist es irgendwie immer dasselbe. Bei manchen Leuten bist du wirklich immer, es kommt immer dasselbe raus. Und sie haben solche Ohren, sie hören das Gras wachsen. Sie hören meilenweit angeblich. Oh ja, ich kenne Esel, die wirklich das Gras wachsen hören. Die wissen alles. Es gibt natürlich auch andere Esel, die vernünftig hören mit ihren Ohren, das ist ganz klar. Aber mein Punkt ist, dass Gott Esel benutzt. Er benutzt Esel, er benutzt auch dich mit all deiner Fehlerhaftigkeit, mit all deiner Eselhaftigkeit. Weißt du, das ist keine Beleidigung, das ist ganz einfach eine Feststellung. Wir sind nicht alle Rennpferde. Ja? Manche von uns, man wird das ja überschätzen, ja natürlich. Das Leben, das stützt sich irgendwann zurecht und dann merkst du, hey, ich bin kein Rennpferd, ich bin ein Esel. Und dann musst du dich arrangieren mit dieser Wahrheit. Und es ist nicht schlecht. Jetzt lass uns zu diesem Esel gehen. Du bist also ein junger Esel, du wohnst noch bei der Mama und du bist angebunden. Esel wollen rumlaufen, Esel, die wollen gehen, verstehst du? Die laufen bis zu 17 Kilometer am Tag, ich habe es schon erwähnt. Und du bist angebunden. Hast du dich auch schon mal angebunden gefühlt? Steckst fest, kommst nicht weiter, bist jetzt hier. Als Jugendlicher hast du dich garantiert so gefühlt. Deine Kumpels, die dürfen alle viel mehr als du. Die dürfen weg, die dürfen raus. Und du musst daheim sein. Du musst um 8 daheim sein, du musst um 10 daheim sein. Da, wo es doch erst losgeht, da fängt die Party an, Mann. Und du musst um 10 daheim sein. Ja, ich erinnere mich da an meine Mutter, ja. Die musste auch um 10 daheim sein. Und die hatte eine gute Freundin, die durfte alles scheinbar. Die hat ziemlich früh, diese Freundin, nicht meine Mutter, diese Freundin, die hat ziemlich früh ihre Karriere als alleinerziehende Mutter begonnen. Warum? Weil sie nicht angebunden worden ist von ihren Eltern. Wisst ihr, nicht alles anbinden ist schlecht. Es ist eine Erziehung. Und das Gute ist, dass Jesus genau weiß, wo dieser Esel ist. Er weiß es. Woher weiß ich das? Naja, ich habe Lukas Kapitel 19 gelesen. Wir sehen in Lukas Kapitel 19, auch in Matthäus Kapitel 21, die Begebenheit, der Einzug in Jerusalem, der kommt in allen vier Evangelien kommt er vor. Also das ist ziemlich wichtig und er spricht zu uns. Aber mir geht es heute um Esel, denn Gott liebt Esel. Sag mal mit mir, Gott liebt Esel. Er hat nicht nur Schafe, er hat auch Esel. Und es ist in Ordnung. Esel, ihr wisst schon, Herdenschutz und so. Esel ist also angebunden. Er möchte gern gehen, aber er ist angebunden. Vielleicht fühlst du dich auch angebunden, vielleicht fühlst du auch, es geht nicht wirklich weiter, was ist los mit mir, hey, ich raste hier bald aus, ich will hier weg, Mann, ey. Der Herr weiß ganz genau, wo du bist, also Piano, Piano, bleib stehen. Denn, kannst du nachlesen jetzt in Lukas Kapitel 18, Kapitel 19, Jesus sagt zu seinen Leuten, er sagt, während er also aus Bethanien kommt, in der Ortschaft dort drüben, dort werdet ihr einen Esel finden, angebunden. Den bündet los und bringt her. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich hinstellen so vor Jesus und sagen, wir können nicht einfach auf den Parkplatz gehen, nach einem Auto schauen, das nicht abgesperrt ist und es dann herfahren zu dir. Das ist Diebstahl, Herr. Du sollst nicht begehren deines nächsten Esel. Das ist das 10. Gebot. Und Jesus sagt natürlich, Jesus weiß es, deswegen sagt er natürlich auch, und wenn sie euch sagen, hey, was macht ihr, lasst mal dieses Auto hier stehen, dann sagt ihr, der Herr bedarf seiner, dann werden sie euch in Ruhe lassen. Ja, und das machen die tatsächlich, die fahren also rüber in die Nachbarschaft, oder die laufen rüber ins Nachbardorf und schauen auf einem Parkplatz da, beim Aldi oder Lidl oder sonst wo, nach genau dem grauen Auto, das der Herr ihnen beschrieben hat, mit Ladefläche hinten, denn da will er draufstehen, das nicht abgesperrt ist, das sie dann mitnehmen können. Und tatsächlich, sie gehen also durch die ganzen Autos durch, und alle grauen Autos und schauen, ob die offen sind und dann finden sie einen, dass das offen ist. Sagen, hey, super, Johannes, komm rüber hier, ich habe es gefunden. Okay, Petrus, ich komme. Und dann setzt er sich rein und dann kommt schon mit beiden, also mit Taschen in der Hand, ja, kommt der Besitzer dieses Autos. Was macht denn ihr da? Was macht denn ihr da? Und dann sagen sie eben das Schlüsselwort, der Herr bedarf seiner. Welcher Herr? Jesus von Nazareth. Ach so, ja, der kann's haben. Also das ist sehr interessant, dass da eine scheinbar wildfremde Person Jesus unterstützt. Frage, unterstützt du Jesus auch ab und zu? Oder schaust du immer nur zu, wie sich Sachen tun? Nee, du kannst auch ruhig mitmachen. Und naja, gut, und das ist auf jeden Fall wunderbar gelaufen. Und sie kommen also mit diesem Esel tatsächlich an. Und Jesus hat jetzt also diesen Esel. Und er setzt sich drauf. Dieser Esel ist jung, schau. Ein Fohlen. Esel sind übrigens gesellige Tiere. Wenn der Esel hältst, musst du mindestens 2 halten. Aus Tierschutzgründen. Und jetzt kommt also dieser junge Esel mit seiner Mutter, wahrscheinlich mit der Eselin. Und die kommen an und dieser Esel, der ist jetzt ist er stark genug, dass sich jemand auf ihn draufsetzen kann. Der war bisher angebunden, der wurde von Gott bisher nicht benutzt, der durfte immer nichts, weil er es noch nicht ausgehalten hat, weil er noch nicht reif genug war. Ich sage dir mal eins, wenn du reif genug bist, wenn du soweit bist, dann bringt dich der Herr an den richtigen Ort und dann setzt er sich drauf. Dann belastet er dich mit genau dem richtigen Maß, für das du geschaffen bist. Hast du das gehört? Dann gibt er dir einen Job, für den du gemacht bist. Und jetzt, der Esel weiß es nicht, aber dieser junge Esel, der hat jetzt die Zeit seines Lebens. Er merkt plötzlich, oh, er kriegt jetzt endlich mal eine Decke drauf. Das ist nicht nur eine Decke, das ist sogar teures Gewand, was du hier auf ihn legen. Hey, das ist ja super. Jetzt kriegt er also die Prominentenbehandlung hier und der Esel, der ist total begeistert. Und dann plötzlich setzt sich jemand auf ihn und er merkt, oh, das habe ich ja noch nie gefühlt. Ich wäre jetzt belastet und er kann ja den, der auf ihm sitzt, nicht sehen. Er merkt nur, jetzt ist irgendwie eine Last auf mir. Jetzt kann ich nicht mehr hüpfen und springen wie zuvor, sondern jetzt gilt's. Jetzt werde ich geführt an der Hand einen Weg entlang. Und die Last, die drückt natürlich auf ihn und die ist ziemlich schwer. Ich meine, wenn du junger Esel bist und noch nie eine Last getragen hast, noch nie einer auf dir gesessen hat und jetzt sitzt plötzlich einer drauf, das ist eine Belastung. Aber zu dieser Belastung kommt auch eine Kompensation, denn die Leute, die jubeln diesem Esel zu. Der Esel ist total begeistert. Mensch, bin ich populär. Mensch, bin ich beliebt. Die schreien alle Hosianna dem König. Ja, die halten mich für den König. Ist ja super. Oh Mann, ich bin hier richtig gut unterwegs. Mann, es läuft endlich. Ich bin nicht mehr angebunden. Ich fühle mich geführt und mir wird zugejubelt. Dieses Eselchen, das weiß nicht, dass man nicht ihm zujubelt, sondern dem, der auf ihm sitzt. Du dürfst auch nicht vergessen, dass man nicht wirklich dir zujubelt, sondern deiner Problemlösungsfähigkeit. Der Chef befördert dich nicht deswegen, weil du so nett bist und weil deine grauen Haare so funkeln oder so. Die funkeln nämlich überhaupt nicht. Sondern weil du Problemlösungskapazitäten hast, weil du belastbar bist und weil du etwas für ihn tust. Seid ihr noch da? Also darfst du nie vergessen, die Leute, die klatschen für dich und es ist alles wunderbar, aber genau genommen ist es nicht so, dass sie dich beklatschen, sondern die beklatschen den Herrn, der dich benutzt. Amen. Denn als Jesus dann absteigt oben auf dem Tempel, da geht es dann auch noch den Berg rauf, den Tempelberg rauf, es war so schön, den Ölberg runter, das war so easy. Aber jetzt geht es den Tempelberg rauf. Jetzt schleppt da auch noch dieser Esel. Aber die Leute klatschen immer noch, die sind immer noch begeistert, die werden immer noch frenetisch. Ja? Und irgendwann steigt Jesus dann ab. Und dann dreht er den Esel um, gibt ihm dann einen Klaps und gibt ihm seinen Herrn zurück. Und der Esel, der trottet wieder zurück. Dort, wo er herkam. Und von jetzt an arbeitet er wie seine Mutter vorher und wie sein Vater vorher als Lasttier im Haushalt seines Besitzers. Jetzt, wo ist der Jubel? Jetzt bedankt sich wieder keiner für ihn, sondern im Gegenteil, die nehmen ihn als gegeben hin. Das ist jetzt sein Leben, den Rest seines Lebens. Gott hat es diesem jungen Esel deswegen erleben lassen, dass er sich daran erinnert. Hey, eines Tages werden sie wieder für dich klatschen. Eines Tages werden sie dir wieder zujubeln. Eines Tages bist du im Eselhimmel und dann ist es in Ordnung. Dann wirst du endgültig für dein verantwortungsbewusstes Handeln, für dein Schleppen von Lasten gebührend belohnt. Hier unten auf der Erde kann ich dir keine Garantie geben, dass du, wenn du das Richtige tust, immer richtig landen tust. Schau, das ist bei Jesus auch nicht passiert. Sie haben ihm bejubelt, Hosianna, Hosianna. Und dann hat er nicht gemacht, dann hat er ihre Erwartungen enttäuscht und hat gemacht, was Gott wollte und nicht, was sie wollten. Und dann haben sie was gebrüllt? Total ernüchtert, wie sie waren. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann schmeißen sie dich raus. Das kann sein. Du machst nichts falsch, sondern alles richtig. Und sie schmeißen dich trotzdem raus. Dann musst du bedenken, dass dieser Tod am Kreuz sozusagen nur vorübergehend ist. Die Auferstehung kommt gleich danach. Der Tod am Kreuz ist nur eine Station und dann kommt die Auferstehung. Und nach der Auferstehung kommt die Herrlichkeit, ganz genau. Danke für das Donner der Amen, ihr habt es genau richtig erraten. Dann kommt tatsächlich die Herrlichkeit. Manchmal musst du durch solche Kreuzsituationen gehen, durch Gethsemane Erlebnisse gehen. Macht nichts. Halt durch, der Herr gibt dir die notwendige Kraft und eines Tages belohnt er dich dafür. Für deine Schlepperei, für deine Plagerei, für die Tränen in der Kammer, die keiner gesehen hat. und die du geweint hast, obwohl du alles richtig gemacht hast und nicht gewürdigt worden bist. Der Herr sieht es und eines Tages holt er dich dann ab und sagt, hey, jetzt geht's richtig los für dich. Wisst ihr, an wen mich das noch erinnert hat? An Josef, den Sohn von Jakob. Wir kommen so oft auf den zu sprechen. Den haben seine Brüder verkauft, obwohl er begabter war als sie, haben sie ihn nicht irgendwie gelobt und befördert, sondern sie wollten ihn töten, haben sie nicht geschafft, sie haben es nicht über sich gebracht, sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Da war er auch angebunden. Ein begabter junger Esel, der angebunden ist. Als Sklave im Haus Potiphars. Und dann auch noch im Gefängnis, da bist du dann richtig angebunden. Da bist du unter lauter angebundenen Leuten. Der hat sich nicht besonders gut gefühlt, angebunden im Gefängnis, mit seiner Superbegabung. Aber ich sage dir mal eins, du bist nicht auf der Welt, um deine Superbegabung ständig dauernd auszuleben, sondern du bist dazu da, Gott zu gefallen. Jesus hat auf der Erde hier unten nicht sein gesamtes Potenzial ausgelebt. Sein Potenzial als Ingenieur, als Künstler, als Dichter, als Musiker, alles diese Dinge. Der war der begabteste Mensch aller Zeiten und er hat seine Begabung nicht ausgelebt. Er ist im Alter von 33 Jahren ungefähr gestorben. Es sind nicht die 70 oder 80, die uns verheißen sind. Und er hat trotzdem alles richtig gemacht. Es hat ausgesehen wie ein Totalversagen, aber in Wirklichkeit war es der größte Triumph, weil er gemacht hat, was Gott wollte. Und Josef hat es auch gemacht. Er hat gemacht, was Gott wollte. Er hat sich moralisch und ethisch integer verhalten. Er hat nicht gelogen, er hat nicht mit der Chefin gepennt, mit der Frau seines Chefs. Obwohl die unbedingt wollte, er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Er hat nicht betrogen, er hat nichts gemacht, er hat alle Abrechnungen sauber geführt. Und er war angebunden, jahrelang. Bis dann eines Tages der Pharao das Wort bekommen hat, hey, dieser Mann im Gefängnis, hat genau die Begabung, die du jetzt brauchst. Und dann hat der Pharao ihn genommen und hat ihm seine Autorität gegeben, hat ihn zum Regierungschef von Ägypten gemacht. Wisst ihr, was Pharao gemacht hat? Pharao hat sich streng genommen auf Josef draufgesetzt. Er hat seine Autorität auf ihn draufgetan und hat gesagt, so, und jetzt trag mich dorthin, wo ich hin will. Und Josef hat dann gemanagt. Er hat das ganze Land gemanagt. Er hat in der Hungersnot richtig gemanagt, dass es in Ägypten keine Hungersnot gab. Pharao saß quasi auf dem Josef, ja, als seinem Esel. Und Josef war zufrieden, der Esel zu sein und nicht der Pharao. Kannst du auch zufrieden sein, die rechte Hand des Chefs zu sein und nicht der Chef? Oder musst du unbedingt putschen? Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Es kann sein, dass Gott dich genau dort haben will, wo du nicht die Nummer 1 bist, sondern die Nummer 2. Der eigentliche gute Geist, die graue Eminenz im Hintergrund. Graue Eminenz, ja, der Esel im Hintergrund, ganz genau. Derjenige, der die eigentliche Last trägt. Der Chef, der stellt sich vielleicht gut dar, der zeigt seine Muskeln und so weiter, der macht Show und du bist in Wirklichkeit derjenige, der die Last trägt. Bist du zufrieden? Kannst du das? Schau, den Namen des Pharao hat man heute vergessen. Aber den man nicht vergessen hat, ist Josef. Wir sprechen bis heute, 3500 Jahre danach, immer noch von ihm. Finde ich ziemlich gut. Amen. Lass mich noch auf einen Esel eingehen. Seid ihr noch da? Habt ihr noch Zeit für einen Esel? Okay, gut. Es gibt noch einen Superesel im 4. Mose Kapitel 22. Da ist das Volk Israel unterwegs und will gerade nach Kanaan hinein. Und die Nachbarländer, die mögen das nicht. Die wollen ja eigentlich nur durchziehen und nach Kanaan gehen. Aber die Nachbarländer, die wollen das nicht. Und ein König, der König von Moab, der schaut vom Berg herunter und er sieht im Tal die 3 Millionen des Volkes Israel. Und er sagt, oh Gott, 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 was machen denn die alle? Und dann holt er vom Euphrat einen Propheten namens Bileam, der soll dieses Volk verfluchen. Damit dieses Volk hier keinen Schaden anrichtet in seinem Land. Und der Prophet, der sucht Gott und Gott sagt zu ihm, geh nicht. Und die Boten des Königs, die gehen und sagen, der hat gesagt, nö, er kommt nicht. Dann schreibt er einen größeren Scheck und schickt wichtigere Leute zu diesen Propheten. Und der Prophet denkt sich, Haufen Geld, da wäre ich saniert, wenn ich das bekommen würde. Aber ich bin ein rechtschaffener Prophet, ich mache nur das, was Gott zu mir sagt. Und Gott hat gesagt, dieses Volk soll nicht verflucht werden, denn es ist gesegnet. Aber er denkt sich, vielleicht hat Gott ja seine Meinung geändert. Es ist immer blöd, wenn du denkst, dass Gott seine Meinung ändert. Denn er sagt von sich selber, er ändert sich nicht. Aber vielleicht hat er sich jetzt geändert. Damit der Prophet reich wird, lässt Gott das Volk verfluchen. Also der hat nur seine eigenen Interessen hier im Sinn, dieser Heini, Bileam. Und er betet wieder und er geht ins Gebet und er träumt wieder prophetisch. Und Gott sagt zu ihm im Traum, er sagt, du kannst mit den Leuten gehen, aber sag ja nur das, was ich dir erlaube zu sagen. Und er ist total begeistert, denn jetzt geht's los, jetzt wird er reich. Yeah. Gott ist dabei, seine Meinung zu ändern. Aber Gott prüft ihn in Wirklichkeit. Gott will, dass er in sich geht und sagt, nein, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dort nicht hin. Dieses Volk ist gesegnet und nicht verflucht. Und er wird mir nicht erlauben, diesem Volk zu schaden. Er wird mir nicht erlauben, die Konkurrenz irgendwie der Konkurrenz zu schaden, damit unsere Firma besser dasteht. Das macht man nicht, das ist nicht in Ordnung. Nein, ich bleibe daheim, auch wenn Gott mir erlaubt, dass ich gehen kann. Aber das macht er nicht. Stattdessen setzt er sich auf seine Eselin und reitet los. Der Prophet auf der Eselin mit den Edelleuten des Königs und mit seinen Dienern. Und jetzt reitet er also los. Und da sieht die Eselin, was der Seher nicht sieht. Nämlich den Engel des Herrn mit einem Schwert in der Hand, der da auf dem Weg steht und den Weg blockiert. Was macht der Esel? Was macht die Eselin in dem Fall? Sie ist eine verantwortungsbewusste Eselin. Sie dient diesem Propheten, sie dient dem Chef. Sie macht genau das Richtige. Sie geht von dem Weg runter, um den Engel des Herrn da herumzugehen. Denn dieses Schwert in seiner Hand, das ist ungemütlich. Und sie macht also das Richtige. Sie sieht, was der Prophet nicht sieht. Weißt du, manchmal siehst du Sachen, die der Chef nicht sieht. Und dann machst du in deiner eigenen Autorität das Richtige. Du gehst vom Weg ab, vom eingelatschten Weg runter und machst, was jetzt notwendig ist, damit die Firma keinen Schaden nimmt. Dass der Chef keinen Schaden nimmt, der hier ja auf dir quasi drauf sitzt. Und was macht dieser Bileam? Der nimmt seinen Stecken und haut auf diese Eselin drauf und treibt sie wieder zurück auf den Weg. Und sie erlaubt es. Dann erscheint der Engel noch einmal im Hohlweg. Also Mauer links, Mauer rechts. Und die Eselin, die denkt sich, Mensch, wie komme ich an diesem Engel vorbei? Der hat wieder das Schwert in der Hand. Dann drückt sie sich an die Wand hin und schrammt an dem vorbei und sie quetscht das Bein ihres Chefs ein. Sie tut ihm weh. Sie macht eigentlich das Richtige, denn dieser Engel ist immer noch genauso ungemütlich wie vorher. Da ist wirklich Gefahr im Verzug und die Eselin sieht das und sie tut jetzt dem Chef weh. Sie macht einen Geschäftsabschluss zum Beispiel nicht. Weil sie genau weiß, die Leute, mit denen wir hier arbeiten würden, die sind nicht gut, die sind schlecht für uns. Das würde uns schaden. Aber der Chef, der sieht es nicht, der haut wieder auf die Eselin drauf. Und irgendwann kommen sie an einen Ort, der so schmal ist und der Weg so eng ist, dass der Engel dasteht und der Esel nicht vorbei kann. Was macht sie? Sie kniet sich hin vor den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist ein Begriff für Gott, in einer Erscheinungsform, bevor der Mensch geworden ist. Es ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Der Engel des Herrn, nicht ein Engel, sondern der Engel des Herrn, ist der Herr selber. Gott, der sich manifestiert, verstehst du? Gott, der sich hier ein Äußeres gibt und erscheint. Aber nur der Esel sieht. Überleg dir das mal. Der Esel sieht, was der Seher nicht sieht. Die Eselin ist prophetischer als der Prophet. Manchmal ist der Esel chefmäßiger drauf und intelligenter als der Chef. So, jetzt kniet sie sich also hin und sagt, ich gehe hier nicht weiter, ich kann nicht weitergehen, denn Gefahr ist im Verzug, wir würden Schaden nehmen, die ganze Firma würde untergehen. Und dann steigt der Typ ab, Bileam, und fängt an, auf diese Eselin draufzuhauen. Na, ist doch prima, oder? Der fromme Prophet haut auf seine Angestellten drauf. Tobt, zedert und macht und so weiter. Also das ist furchtbar. Furchtbar. Und dann passiert was Interessantes. Gott öffnet den Mund der Eselin und sie fängt an, mit ihm zu reden. Wenn du dich als Esel fühlst und der Chef auf dich eindrischt, pass auf, der Moment kommt, wo der Herr dir den Mund öffnet und du kannst so reden, dass es der Chef versteht. Die Eselin sagt, hallo, Chef, habe ich bisher jemals irgendwie so gehandelt, dass ich dir nicht gehorcht habe, habe ich nicht immer die Last getragen? Stimmt, das hast du. Wenn ich jetzt also anders handle, dann könnte das einen Grund haben. Hä? Und dann plötzlich geht dem Propheten ein Licht auf. Er sieht jetzt tatsächlich den Engel. Jetzt wird auch der Prophet prophetisch. Also pass auf, ein Esel, der normalerweise nur IA sagt, der kann sich plötzlich artikulieren. Wenn du in eine Situation kommst, in der du dich unbedingt artikulieren musst, damit das, was wichtig ist, damit du keinen Schaden nimmst, endlich mal auf den Tisch kommt, dann wird der Herr auch dir das richtige Wort geben. Du musst da nicht ewig lang drüber brüten, sondern wenn die Konferenz kommt und du hereingebeten wirst, dann kriegst du das richtige Wort. Das liegt dir dann auf der Zunge, das rollt dir aus dem Mund heraus, ja. Und es passt alles. Empfang, das ist eine Verheißung für jemanden von uns. Halleluja. Und dann sieht also auch der Prophet diesen Engel. Und er hat das Schwert in der Hand. Und dann kniet sich natürlich auch der Bileam, der Prophet hin. Und der Engel sagt, hey, wenn diese Eselin anders reagiert hätte, ich hätte dich umgebracht. Der Prophet sagt vorher zum Esel, wenn ich ein Schwert in der Hand hätte, ich würde dich umbringen zu der Eselin, die zu ihm spricht. Er checkt es immer noch nicht, obwohl sie eigentlich verständlich mit ihm redet. Das ist ein Wunder, ja. Und jetzt sagt der Engel zu ihm, du, wenn sie sich nicht so verhalten hätte, wenn sie nicht richtig gehandelt hätte, auch unter Druck nicht richtig gehandelt hätte, dann hätte ich dich getötet. Dann wärst du und deine ganze Firma, ihr wärt absolut in den Bach runtergegangen. Bedank dich bei ihr. Und dann ist also alles klar und dann geht's weiter und die Geschichte interessiert uns jetzt nicht weiter. Um was es mir geht, ist das, Gott hat ein Herz für Esel. Er gibt den Eseln die richtigen Worte, obwohl das völlig eseluntypisch ist. Und er, wenn es immer noch nicht klappt, wenn der Boss es immer noch nicht checkt, dann greift er selber ein und erscheint dem Chef im Traum und sagt, lass bloß mein Kind in Ruhe, lass bloß meinen Esel in Ruhe, lass bloß mein Schaf, meinen Mitarbeiter hier in Ruhe. Ich habe einen harten linken Haken. Das hat zum Beispiel Saul von Tarsus herausgefunden. Na, der hat sich dann schnell geändert. Aber auf was will ich raus? Wenn du dich wie ein Esel fühlst, empfindest du, kommst zu kurz, es geht nicht richtig voran. Denk dran, der Herr weiß, wo du bist und er lässt dich im richtigen Moment holen. Und dann tust du, was zu tun ist für ihn. Und dann kann es sein, dass er, nachdem er fertig mit dir ist, dich wieder eingliedert in ein tägliches Leben und du fühlst jetzt nicht mehr die Gegenwart Gottes so stark jeden Tag wie der Esel beim Einreiten nach Jerusalem am Palmsonntag. Kann sein, dass du das dann nicht mehr so stark fühlst und dir denkst, Mensch Herr, wo ist nur die Herrlichkeit hin? Damals war Erweckung und jetzt, du übersiehst dabei, dass du jetzt viel, viel belastbarer, viel stärker bist und viel nützlicher bist und viel mehr für den Herrn tust als vorher. Deine Gefühle sind jetzt vielleicht nicht mehr so stark wie damals, aber deine Nützlichkeit ist noch viel, viel größer geworden. Und Gott sieht es und Gott belohnt es. Und eines Tages kriegst du dann schon wieder Herrlichkeitsgefühle. Eines Tages ist es dann schon so, dass der Herr wieder bei dir vorbeischaut. Spätestens, wenn du einen Palmwedel in der Hand hast, im Himmel und dort Ostern feierst, Auferstehung feierst, preist dem Herrn. Amen. Oh ja, es gibt noch andere Esel auch, aber die interessieren uns jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt fertig mit meiner Message und sage nochmal diesen wunderbaren Satz aus Römer Kapitel 8, Vers 28. Die Leiden der Jetztzeit, der Chef, der dich nicht anerkennt, deine Familie, die dich nicht anerkennt. Du schuftest hier rum, ja, du bringst die Semmeln heim und was machen sie? Glaubst du, die respektieren dich? Nö, im Gegenteil, die brüllen dich an, hauen auf dich drauf. Und du trägst es trotzdem. Wisse, der Herr übersieht dich nicht. Auch wenn du dich nicht wirklich artikulieren kannst, auch wenn du das im Gebet nicht richtig vor den Herrn bringen kannst, weil dir einfach die Worte fehlen, er hat dich nicht vergessen. Er ändert die ganze Situation. Die Leiden der Jetztzeit sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das Offenbar, das musst nicht du machen, sondern das macht der Herr. Eines Tages bist du derjenige, für den man klatscht und nicht nur der Esel. Aber auch dann wird es die Herrlichkeit sein, ja, die dich so angenehm macht. Und wenn du diese angenehme Herrlichkeit haben möchtest, ja, dann lade ich dich ein. Lade Jesus in dein Leben ein. Gib dir jetzt die Gelegenheit dazu. Bitte einfach mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt kann ich dir nicht verheißen, ja, dass alles immer super läuft bei dir. Nee, du wirst wahrscheinlich belastet werden. Aber es wird gut sein und der Herr ist mit dir. Amen. Amen. Gottes Segen. Halleluja.